Man sagt, dass die größte Stärke, die eine Einrichtung, eine Firma, eine Organisation hat, in der Regel auch ihre größte Schwäche ist. Denn wenn sie wegbricht, bricht meistens das Zentrale weg. Der visionäre Chef, der vorangeht und der alles versteht und begreift und auch noch technisch die Fähigkeiten hat, er bricht weg. Und das, was ursprünglich der stärkste Punkt im System war, ist plötzlich der schwächste. Und das ist liegt in der Natur eines jeden Vereins, einer jeden Gruppe, einer jeden Firma, auch einer jeden Gemeinde und einer jeden Person, dass die größte Stärke oft auch die größte Schwäche ist. Wenn wir über den zentralen Punkt des christlichen Glaubens nachdenken, wenn man so will, die größte Stärke der Christen, ist es die Liebe. Das ist zweifelsohne. Über nichts wird mehr gesprochen. Nichts hat Jesus uns mehr vorgelebt. Es ist das höchste Gebot, das Doppelgebot der Liebe. Es ist die größte Stärke von Gläubigen und Gemeinden und Familien, eine Gemeinschaft der Liebe zu gründen. Die Menschen, die selbst sagen würden, intellektuell von dem, was ihr sagt, begreife ich gar nichts und ich sehe das anders. Aber wenn ich zu euch komme, merke ich, es ist völlig anders. Aber genauso ist, wenn das fehlt, wenn die Liebe fehlt, das, was unser stärkster Punkt ist, eben auch die größte Schwäche. Und es gibt kaum etwas, was Kinder mehr zerstört hat in ihrer geistlichen Entwicklung, wie formelle christliche Eltern oder gesetzliche christliche Eltern, die ein formelles Christentum gelebt haben, aber wo die Liebe völlig gefehlt hat. In der Regel produziert es extrem verwundete, ablehnende Menschen, Erwachsene, die sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist gerade, glaube ich, ein bisschen in Hochkonjunktur online. Dann erzählt jeder von seinem Trauma und dann wird da alles erzählt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ort ist, auf YouTube das alles erzählen zu müssen. Müssen die Leute dann selber entscheiden. Aber das spricht eine klare Sprache. Und das ist definitiv so, dass wo die Liebe fehlt in christlichen Gemeinden, in christlichen Familien, unter christlichen Kollegen, eben da, wo ein Mensch sagt, ich bin Christ, aber die Liebe nicht da ist, fehlt so etwas Zentrales, dass es meistens großen Schaden anrichtet. Aber ich will nicht auf andere zeigen, sondern auch wenn wir heute über die Liebe sprechen, unser Text aus Epheser 5, er thematisiert dieses Thema, wandelt in Liebe, muss ich sagen, dass aus diesem Text, den Dennis gerade auch vorgelesen hat, aus 1. Korinther 13, wenn ich ganz ehrlich bin, ich leider sagen müsste, Samuel erträgt wenig, Samuel glaubt wenig, Samuel hofft wenig und Samuel erduldet wenig. So oft in meinem eigenen Leben. Weil es so schwer ist, es so gegen das persönliche Naturell geht, gegen den persönlichen Charakter, diese Liebe Gottes wirklich zu leben. Und es ist so schwer, weil das gar nicht wir sind und auch gar nicht wir können. Sondern, und so lehrt uns der Epheserbrief das ja, dass das gesamte christliche Leben etwas ist, das aus einer großen, großen Segensquelle herausquillt. Dass wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen in himmlischen Örtern, Epheser 1, Vers 3, das hatten wir uns letztes Jahr angeschaut. Und aus diesen himmlischen Örtern von Gott, da fließen Ströme des Segens in den Gläubigen hinein, der in Christus ist. Und er wird befähigt, Dinge zu tun, Dinge zu denken, Dinge zu fühlen, Dinge zu sprechen, die er sonst niemals hätte tun können, weil jetzt eine ganz neue Kraft der Heilige Geist in ihm ist. Und so will ich lesen aus Epheser 5, die Verse 1 bis 5. Und wir sind ja gerade in diesen Wandelt-Passagen. Davon gibt es einige im Epheserbrief. Dieser ganze praktische Teil ist immer in diesem Wandelt aufgebaut. Wir haben uns vor einigen Monaten angeschaut, wandelt in Einheit. Das ist die logische Konsequenz aus dem Evangelium. Es gibt ein Herr, es ist eine Gemeinde. Wandelt in Reinheit, in Heiligkeit. Das haben wir uns die letzten zwei Predigten angeschaut. Auch die logische Konsequenz, wer im heiligen Christus ist, der soll wandeln, also leben, diesen beständigen Lebensstil, die Lebenspraxis zu haben, seinem Herrn nachzuahmen. Und jetzt als drittes kommen wir zu wandelt in Liebe. Wir werden es gleich im Text finden, wie Paulus diesen Refrain des Wandelns immer wieder neu hier mit reinbringt. Und ich lese Epheser 5, 1 bis 5. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Denn dies wisst und erkennt ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wir wollen uns 5 Punkte anschauen zu diesem Text. 3 Personen und 2 Dinge am Ende, um zu verstehen, was es heißt, in Liebe zu wandeln. In Liebe zu wandeln, diesen Aufruf, den Paulus hier bringt, den wollen wir genauer verstehen. Und wie immer beginnt es mit Gott. Wir tun wirklich gut daran, jedes Thema, das wir untersuchen von der Bibel, zuerst in der Perspektive zu sehen, wie ist Gott in dieser Hinsicht? Als das große Vorbild ist fast zu wenig gesagt, er ist kein Vorbild, als der Ursprung, das Urwesen all dieser Dinge. Wie ist Gott in seiner Reinform? Wie offenbart er sich in diesem Thema? Und wie verstehe ich dann mein Leben? Wenn ich jetzt ja sage, ich glaube an diesen Gott, ich bin in seinem Ebenbild erschaffen und ich will dieses Ebenbild widerspiegeln von ihm. Und hier zeigt Paulus uns etwas und das überliest man dann so schnell, aber das dürfen wir nicht überlesen. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Als geliebte Kinder. Wir haben das so oft gesungen, wir haben das so oft gehört. Wir sind Kinder Gottes. Gott liebt die ganze Welt. Er liebt dich. Du darfst zu ihm kommen. Wir sind Kinder Gottes. Dass ich glaube, das bedeutet einem oft kaum noch etwas. Das ist so abgeklärt, nehmen wir das irgendwie auf. Das haben wir 10.000 Mal gehört. Das ist eine der ersten Wahrheiten, die ein Kind lernt. Gott liebt dich. Und er möchte, dass du in einer Beziehung zu ihm lebst. Und mein Eindruck ist bei mir selbst, wenn ich diese Verse lese, das regt kaum etwas in mir. Und warum, das müssten wir für uns selber untersuchen, wenn es bei uns so ist, warum das in uns wenig regt. Aber wenn wir uns einfach nur die Tatsache anschauen, dass die gleichen Worte, geliebtes Kind, Gott ständig in den Evangelien, der Vater für den Sohn nutzt. Das ist genau die gleiche Formulierung. Es sind exakt die gleichen Begriffe. Zum Beispiel, als Jesus sich taufen lässt und die Stimme vom Himmel kommt, die Taube auf ihn herabfährt, Matthäus 3, Vers 17, und dann diese Worte vom Himmel kommen, dies ist mein geliebter Sohn. Genau dieselben Worte, die der ewige Gott und Vater für seinen ewigen Sohn gebraucht, um die Beziehung zu beschreiben, die sie haben. Mein geliebter Sohn. Genau das steht hier. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Söhne und Töchter. Ihr Lieben, wenn das nichts mit uns macht, dann verstehen wir das entweder von unserem Kopf nicht, aber daran kann es nicht liegen. Das verstehen auch meine Kinder. Oder es sind andere Dinge, dass wir das nicht an uns heranlassen, dass wir gar nicht darüber nachsinnen, das, was Gott zu seiner Beziehung mit seinem Sohn sagt, der von Ewigkeit zu Ewigkeit bei ihm war, durch den er dieses Universum erschaffen hat, durch sein Wort, und dieses Wort ist Christus, den er für uns hingegeben hat, der jetzt zur Rechten bei ihm sitzt und der wiederkommen wird. Und zu diesem Sohn sagt er, mein geliebter Sohn. Und er gebraucht die gleichen Worte für einen Samuel Ewert. Und sofort kommt in mir, aber das geht, ich kann nicht mit denselben Worten genannt werden, in dieselbe Beziehung gesetzt werden, wie Gott, der Vater, seinen Sohn mit ihm lebt und ihn sieht. Aber der Text sagt es uns. Von Gott geliebte Kinder. Was hat Gott Jesus gegeben in seiner Liebe? Ich will nur 5 Dinge nennen, es wären so viele. Alle Autorität, Johannes 3. Das Gericht, das einmal kommen wird, Johannes 5. Leben in sich selbst hat er seinem Sohn gegeben in seiner Liebe, Johannes 5. Die Gläubigen, uns alle, hat Gott, der Vater, seinem Sohn übergeben, Johannes 6. Die Herrlichkeit, Johannes 17, hat er seinem Sohn gegeben. Also die Liebe zu seinem Sohn äußert sich, indem der Vater ihm alles gibt, ihm alles übergibt, ihm alles schenkt. Und all das bekommen die Gläubigen, die in Christus sind, als seine geliebten Kinder. Jesus, er spricht ja darüber einmal und sagt, wenn ihr Menschen, die ihr Sünder seid, eurem Kind, das um Brot bittet, keine Steine geben würdet, wie viel mehr würde Gott das nicht tun? Und er will damit sagen, ihr Menschen, ihr lebt schon, obwohl ihr in einer gefallenen Welt seid, obwohl ihr Sünder seid, euch gegenseitig verletzt und wehtut und belügt und mit Worten gegenseitig kaputt macht. Selbst hier in dieser gefallenen Welt ist doch ein Vater und eine Mutter das Inbild der Liebe und Geborgenheit. Wie viel mehr wird dann der ewige, heilige uns nur das Beste geben? Mich berühren diese Geschichten immer, wenn Eltern ihr Leben einsetzen, um ihre Kinder zu retten. Und ich glaube, das ist etwas, was intuitiv jeder Mama und jeder Papa sofort tun würde, ohne eine Sekunde nachzudenken, bereit zu sein, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um seine Kinder zu retten. Zum Beispiel die Mutter Giovanna Cabrera aus Houston, 24, ist überall durch die Nachrichten gegangen, die mehrfach noch ins brennende Haus rannte, um ihre Kinder aus diesem brennenden Haus zu holen. 2 konnte sie retten. Und als sie das dritte Kind, das Baby, holen wollte, starben beide im Feuer. Und das tun wir Menschen. Obwohl wir in einer sehr gefallenen Welt leben, sind bereit, unser Leben hinzugeben für die, die wir lieben. Und mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, das darf ich dir zusprechen, weil es Gottes Wort so klar sagt. Du bist, wenn du in Christus bist, ein von Gott geliebtes Kind. Mit allem, was es bedeutet und all der Tiefe. Vielleicht wurde das nie, zumindest poetisch, besser aufgeschrieben wie in dem Lied The Love of God. Es hat eine ganz bewegende Geschichte hinter sich. Es wurde schon im 11. Jahrhundert im Mittelalter in den Grundzügen von einem jüdischen Rabbiner aufgeschrieben. Und man fand es irgendwann im 20. Jahrhundert in einer psychiatrischen Anstalt in Amerika in die Gefängnismauern geritzt, diese Idee des Liedes. Und dann schrieb ein Christ diese Hymne, The Love of God. Und im 3. Vers, dort heißt es, wenn wir den Ozean mit Tinte füllen könnten und der Himmel aus Pergament bestünde, wenn jeder Halm auf der Erde eine Feder wäre und jeder Mensch ein Schreiber von Beruf, dann würde er das Meer austrocknen, bevor die Liebe Gottes vollständig beschrieben wäre. Selbst eine Schriftrolle, die sich von einem Ende des Himmels bis zum anderen spannt, könnte sie, die Liebe Gottes, nicht ganz fassen. Und das ist wahr. Es ist ein Thema, wenn wir beginnen, darüber nachzudenken, dass Gott nicht ein kalter Geist ist, irgendein Wesen da draußen, das alles gemacht hat und jetzt als Beobachter skeptisch zuschaut, wie wir das so machen, unser Glaubensleben und unser Familienleben und unsere privaten Angelegenheiten, sondern er ist ein Gott, der ganz tief und ganz nah und mit Emotionen, da reichen unsere Worte überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben nicht mal Worte, um das zu beschreiben, was er fühlt und wie er kämpft. Und wie er eifert und wie er liebt für seine Söhne und Töchter. Gott, er hat geliebte Söhne und geliebte Töchter. Und die Idee, die Paulus hier hat in diesem Text, um Christen dazu zu bewegen, zu sagen, ihr sollt in Liebe leben, ist nicht der Paragraph. Das macht ja auch keinen Sinn. Paragraph 13, liebt einander. Das ist kalt, das macht nichts mit einem, das legt einem nur Last auf. Sondern er sagt, nicht bemüht euch einfach mehr, er sagt, schaut doch den an, der euch mit so viel Liebe und Hingabe und Barmherzigkeit und Güte und mit all dem überflutet. Und dann werdet Nachahmer. Seid nun, immer noch Vers 1, Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und das Bild, das von Vater und Sohn hier gebraucht wird, das durchzieht sich in dieser Idee. Also wir müssen uns vor Augen eine Familiensituation führen, wo eine Mutter ist oder wo ein Vater ist und wo Kinder sind. Und die natürlichste Sache, der stärkste Lernfaktor, vor allem in den ersten Lebensjahren, ist einfach nur Nachahmung. Ihr müsst es einmal bei Babys euch genau anschauen. Ich glaube, es ist so im 8., 9., 10. Monat. Wenn man mit ihnen redet, schauen sie nur den Mund an. Die schauen nicht in die Augen. Die schauen genau in den Mund und wollen alles begreifen und beginnen, irgendwann mal den Mund mitzubewegen. Das ist der Prozess des Sprachelernens. Die Kinder, die plötzlich komische Sachen machen, bis man merkt, Moment mal, die machen ja das, was ich mache. Mein Zweitjüngster, der brüllt gerade immer wieder, lass das. Und ich darf immer so, hör auf, so zu reden, bis meine Frau sagt, das hat er von dir wahrscheinlich. Das sind meine Worte. So, hey, lass das, das macht man nicht. Und dann fängt er auch an, lass das. Da wieder ein Kommandeur, die anderen zu befehligen, das klappt meistens nicht ganz so gut. Aber der Versuch ist zumindest da. Nachahmung. Der ganz normale Prozess eines Kindes, um zu lernen, wie man lebt, wie man läuft, wie man isst, wie man spricht, wie man sich verhält. Und so dieses Bild müssen wir vor Augen haben. Und wir sind natürlich hier nicht die Eltern. Wir sind nicht die, die das schon wissen und können. Wir sind das kleine Kind. Wir sind dieses Kind. Und Paulus sagt, seid Nachahmer. Also seid, wie kann man nachahmen? Seid viel um euren himmlischen Vater. Schaut ihm genau auf den Mund, bildhaft gesprochen. Beobachtet genau sein Tun. Aber nicht nur das, Nachahmung ist ja nicht nur technisch, es ist so viel Gemeinschaft. Was macht das Kind? Unaufhörlich, es rennt zum Vater und zur Mutter. Und es will einfach nur da sein. Und verbringt im Kleinkindalter im besten Fall mehrere Stunden in der Nähe, auch körperlichen Nähe, von der Mutter. Es ist nicht von irgendwoher, dass überall in den Kulturen diese Tragetücher da sind. Hat nicht nur was damit zu tun, dass die Kinder einfach still sind, sondern es ist Nähe und Bindung und das Fühlen. Da ist Mama und sie passt auf mich auf. Nachahmung beginnt natürlich mit dem Dabei-Dasein, in der Nähe sein. Und ihr Lieben, oft, wie kommen wir zu Gott? Mit Anliegen. Und das dürfen wir. Das sollen wir. Aber stell dir diese seltsame Situation einer Familie vor, wo Kinder nur Termine mit ihren Eltern ausmachen, um ihnen Anliegen zu bringen. Einmal am Abend bringe ich meine Anliegen meiner Mutter. Ich würde sagen, was für eine komische Familie ist das denn? Familie heißt doch Leben, spontan sein, miteinander sprechen und essen und zusammen sein, ohne Planung und Termine. Das ist doch Leben. Und so dürfen wir natürlich unsere festen Termine mit Gott haben, aber es geht um so viel mehr zu begreifen. Von seiner Seite aus ist so viel Liebe und Sehnsucht, was ich ja nicht begreife. Wie kann der ewige Gott sich danach sehnen, mit seinen Kindern Gemeinschaft zu haben? Aber er tut es. Und wir dürfen zu ihm rennen. Dieser Begriff Nachahmer, das ist viel, viel mehr wie einfach nur ein bloßes äußerliches Nachahmen, sondern hier, ich denke, es drückt eine vom Heiligen Geist bewirkte, das ist ja die Verbindung zwischen dem Vater und uns, ist der Geist, der jetzt in uns lebt und der uns auch zu ihm zieht, immer wieder aufs Neue und durch diesen Geist eine bewirkte Angleichung von unserem Charakter und Verhalten und glauben eben, dass wir aus dieser Nähe zu Gott und dieser Liebesgemeinschaft zu ihm Nachahmer werden. Und es setzt natürlich Zeit, es setzt Aufmerksamkeit voraus. Aber wer die Liebe seines himmlischen Vaters aufsaugt, der wird von ihr erfüllt und der wird lieben. Ich glaube, das ist die Logik, die Paulus uns hier mitteilen will. Und das steht uns zur Verfügung. Ihr Lieben, begreifen wir, was das für ein Privileg ist? Verstehen wir, dass das etwas ist, was sonst Menschen, die Gott nicht kennen, nicht haben? Jemand, der ohne Gott lebt, ist auf sich allein geworfen in seiner Ehe, mit seinen Kollegen, mit seinen Kindern, mit seinen Eltern und muss irgendwie schaffen, aus seinem gefallenen Ich heraus, das möglichst gut zu machen. Wir müssen das nicht aus unserem gefallenen Ich heraus tun, sondern wir dürfen Nachahmer Gottes werden. Und wir dürfen unsere Beziehungen füllen mit seiner Liebe, mit einer eigentlich fremden Liebe, die nicht aus uns kommt, aber er überschüttet uns damit. Und wir dürfen uns füllen damit und ohne, dass wir das dann planen und terminieren und irgendwie in ein System packen, fließt es dann weiter in die anderen Beziehungen. Und deswegen sagt Paulus es so ganz frech und frei dann in Vers 2 und wandelt in Liebe. Das ist dann ganz natürlich. Jemand, der aus dieser liebenden Atmosphäre Gottes kommt, der soll und wird in der Liebe wandeln. Und wandeln, ich hatte es erklärt schon in den Predigten vorher, meint nicht das hin und wieder mal tun, das gut finden, sondern dass es jeden Lebensbereich umfasst. Am Ende sind es nicht so sehr unsere Worte, die wir gesprochen haben mit unseren Kindern, mit unseren Kollegen in unseren Gemeinden. Es sind nicht so sehr unsere Pläne und wie wir Dinge organisiert haben. Das fließt natürlich auch alles in die Beziehungen mit hinein. Am Ende, was bleibt, ist Liebe. Wirklich diese Liebe. Und die, wenn Menschen damit beginnen, diese göttliche Liebe weiterzugeben, das trägt sich über Generationen hinweg, weil Kinder, Menschen, die das geschmeckt haben, was das bedeutet, wirklich geliebt zu werden. Und wir hatten es in 1. Korinther 13 gelesen, was es bedeutet. Langmut, Geduld, Ertragen, Böses nicht zurechnen, all diese Dinge. Der entwickelt eine große Sehnsucht, das ebenso zu erleben. Und dann gibt Paulus uns hier so ein schönes, einfaches Beispiel. Und er sagt, wandelt in Liebe. Und anstatt es dann theoretisch zu erklären, was es jetzt heißen würde, irgendeine Liebesdefinition zu geben, die man dann auswendig lernen muss und immer mantraartig vorsagen muss, wenn man in Situationen kommt, wo man nicht liebt, sagt er, nein, schaut doch einfach, was Jesus gemacht hat. Schaut einfach auf Jesus. Ihr wollt wissen, was es dann heißt, als Nachahmer Gottes in Liebe zu leben? Schaut doch einfach auf Jesus und wandelt in Liebe, Vers 2, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Darauf will ich kurz zu Beginn hinaus, auf den Abschluss dieses Verses. Wie Jesus gelebt hat, war ein duftender Wohlgeruch für Gott. Da ist dieses Bild des Opfers drin, wie der Rauch in den Himmel aufsteigt. Und natürlich wohnt Gott nicht in den Wolken und riecht den Rauch, aber dieses Prinzip dahinter, dass da ein Mensch ist und er gibt von dem Besten, was er hat für Gott und es steigt in den Himmel hoch. Es ist etwas, was Gott über alles liebt und was er an seinem Sohn über alles geliebt hat. Was genau? Dass er nicht für sich selbst gelebt hat, sondern für den anderen. Und es so radikal in dieser Welt vorgelebt hat, dass er nicht für sich selbst lebt, sondern für den anderen, dass er bereit war, sein eigenes Leben, das Höchste, was der Mensch hat, weiterzugeben. Und nicht weiterzugeben, sondern abzugeben, sein eigenes Leben hinzugeben, nach diesem Wort habe ich gesucht, und zu sterben. Und ich will keine theoretische Definition hier daraus machen, das brauchen wir nicht. Ich glaube, im Kern, worauf Paulus hinaus will, in Vers 2 ist, wenn er sagt, seid wie Jesus, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Das ist wahrscheinlich die kürzeste, leichtest zu merkende Erklärung, was Liebe in diesem göttlichen Sinne ist, für andere hingeben. für andere hingeben. 1. Korinther 13 könnten wir mit dieser Überschrift vielleicht sehr, sehr gut zusammenfassen. Liebe, Doppelpunkt, für andere hingeben. Gottes Liebe und die Liebe Jesus, die wir hier sehen, ist, er hat nichts für sich selbst getan. Ich habe nachgedacht. Ich habe nicht alles durchgelesen, das müsste ich alle vier Evangelien durchstudieren. Mir ist kein einziges Ereignis aus den Evangelien bekannt, wo Jesus etwas für sich selbst getan hätte. Denkt ihr mal drüber nach, vielleicht gibt es doch irgendwo einen Vers. Egal, was er tut, egal, wen er besucht, egal, mit wem er spricht, egal, wann er selbst aufsteht oder schlafen geht, er tut es nie. Keine einzige Handlung, die beschrieben wurde, tut er für sich. Er tut es immer für Gott oder für seinen Nächsten. Alles in seinem Leben und am Ende sogar in seinem Tod und seinem Auferstehen. Alles, was er tut, hat einen Effekt auf jemand anderen. Und das ist das Schönste, Greifbarste, was diese Liebe Gottes ist, die in Christus für uns so greifbar wurde und die wir leben sollen. Ein Leben in Liebe, ein Wandel in Liebe heißt, ich gebe mich für andere hin. Ich tue nichts für mich. Und es geht natürlich komplett gegen den Zeitgeist. Also wenn du gerade Psychologie studieren würdest und das hörst, dann würdest du jetzt wahrscheinlich zu zittern anfangen. Das muss Traumata auslösen. Bis in die höchste Dimension. Das geht nicht. Man muss nach sich schauen. Man muss doch auf sich achten und braucht all diese Dinge. Und wir lesen die Bibel und es ist so anders. Das heißt, nein. Die höchste Erfüllung und das höchste Glück erleben wir nicht, indem wir nach uns selbst schauen. Die Dinge für uns herausholen. Me-Time haben. Auch so ein schöner neuer Begriff. Ich-Zeit übersetzt oder Mir-Zeit. Also wo es eben um mich geht. Ja, jetzt meine Familie, das war so anstrengend. Jetzt brauche ich Zeit für mich. Und da wird so eine Brücke, so eine Kluft aufgebaut. Natürlich braucht man mal Zeit für sich. Ja, natürlich braucht man Ruhe. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Natürlich muss man essen. Natürlich muss man schlafen. Es ist völlig klar, natürlich muss man sich bewegen und nach seinem Körper schauen. Aber die Motive, warum ich etwas tue, da bin nie ich die Antwort, sondern in erster Linie das Doppelgebot der Liebe. Gott, ich tue es für ihn. Und wenn ich es für ihn tue, dann tue ich es für meinen Nächsten. Und das Schöne ist, wenn man einfach nur diese Erklärung nimmt, sie lässt sich auf wirklich jeden Lebensbereich übertragen. Du wirst wahrscheinlich hier sitzen und ohne lange nachzudenken, könntest du 1, 2, 3 Beziehungen, Gespräche, Gewohnheiten finden, wo du sagst, da ging es so um mich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich das auch nicht glücklich gemacht. Es macht mich nie glücklich. Wir selbst machen uns nie glücklich. Und Paulus, er ruft auf und sagt, seid Nachahmer Gottes, lebt bei ihm, saugt auf, was er euch überschüttet für Liebe und Aufmerksamkeit und Zeit und Hingabe. Und dann wandelt in dieser Liebe, indem ihr auf Jesus schaut, der sich für uns hingegeben hat. Und natürlich steckt noch ein viel tieferer Gedanke hier drin. Es ist nicht nur, das war ein gutes Vorbild, so Jesus als der Moralapostel, der das alles so schön gemacht hat, sondern natürlich auch der Gedanke, der sich durch den ganzen Epheserbrief zieht, dass durch seinen Tod er uns befreit hat. Dass durch sein Sterben meine Ich-Sucht gestorben ist. Dass durch seinen Tod all das Böse in meinem Herzen gestorben ist und ich jetzt befreit bin und mir vergeben ist. Und dass aus dieser Vergebung von Gott eine riesige Quelle an neuer Vergebungsbereitschaft für all die Beziehungen auch da ist, die ich vielleicht früher kaputt gemacht habe. Und sagt, er schaut auf Jesus, der sich hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer. Und Gott hat es geliebt. Es war ein duftender Wohlgeruch für ihn. Und jetzt erklärt Paulus, das ist ja das große Thema von Kapitel 4 bis 6 in Epheser, dieses Thema der Heiligung, der Veränderung. Und jetzt erklärt er eins und sagt, So verstehe ich jetzt die nächsten Verse 3 und 4. Jemand, der viel in dieser Sonne der Liebe Gottes sich bräunt, viel in dieser Gegenwart ist, der das in sich aufsaugt und aufnimmt, diese Liebe verdrängt viele andere Sünden. Also Heiligung geschieht hier passiv, nicht aktiv, indem ich das Schlechte ablegen will, auch wenn wir das tun müssen, die Bibel ruft uns auf, legt das Böse ab, sondern indem wir uns darauf konzentrieren, wer Gott ist und es aufsaugen und es verdrängt diese Dinge. Weil sonst verstehe ich nicht, wie er auf diese nächsten Punkte kommt. Ich habe über diesen Bruch zwischen Vers 2 und 3 nachgedacht. Es geht um Liebe und wandelt in Liebe und plötzlich, Vers 3, Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es sich bei Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Ich habe mich gefragt, wie kommt Paulus jetzt auf diese Punkte? Was hat es mit Liebe zu tun? Wandel in Liebe, da hätte ich jetzt eher Dinge gesehen wie seid barmherzig, vergebt einander, diese Dinge. Aber ich glaube, er beschreibt in gewisser Weise durch diese Begriffe Hurerei, Unreinheit, Habsucht, schändliches Geschwätz, das Gegenstück von Liebe. Wie die Sünden unsere Beziehungen kaputt machen, zum Beispiel durch, das nennt er hier als erstes, Unzucht und Unreinheit. Also Paulus, er sagt, gewisse Dinge, die sollten bei euch nicht mal genannt werden, die sollten so fern von euch sein als Christen, dass es nicht mal Gesprächsthema ist. Warum? Weil ihr von Gott geliebte Kinder seid. Und das Erste, was er nennt, ist hier im sexuellen Bereich, also eine Ich-Sucht in der sexuellen Lust. Unzucht und Unreinheit, es sind beides diese Begriffe. Porneia, das hat sich ja bis heute bei uns in Porno wiedergefunden. Und Unreinheit, das heißt einfach Schmutz und steht oft auch im Kontext von einfach sexuellen Dingen. Und das Erste, was Paulus aufgreift und sagt, ein Mensch, der in Liebe wandelt, der wird jeden Lebensbereich für den anderen darstellen und hingeben. Und dazu gehört auch die Sexualität. Und er sagt, jemand, der gefüllt ist mit der Liebe Gottes, der sein Nachahmer ist, für den ist dieser Bereich so weit weg, so nahezu ekelerregend, hier in Sünde zu fallen, dass es nicht einmal genannt werden soll, wie es Heiligen geziemt. Es ist kein neues Phänomen, dass das ein großes Laster, eine große Problematik ist. Paulus schreibt ja an die Epheser in einer Gemeinde, wo in den Götzentempeln genau das ausgelebt wurde, Prostitution und andere Dinge. Also oft haben wir so den Eindruck, früher war alles prüde und erst heute mit dem Internet wurde alles schlimm. Also das ist total geschichtsvergessen, das ist absoluter Unfug. Wenn wir in die alten Gesellschaften und in die Geschichte schauen, ganz egal ob Antike oder wo auch immer, es waren immer Zeiten, weil das menschliche Herz immer gefallen war, wo im sexuellen Bereich sehr, sehr, sehr viel schief lief. Und so sagt Paulus hier, ein Mensch, der gefüllt wird mit Gott und seiner Liebe, der sein Nachahmer wird, der wird das, was ihn früher beherrscht hat, in seinen Gedanken und Lüsten und Emotionen, es wird verdrängt, so weit, dass er sagt, es wird nicht mal mehr genannt. So spricht er über den sexuellen Bereich, aber auch Habsucht. Ich dachte mir, wie passt Habsucht da plötzlich rein? Was hat Habsucht mit Liebe zu tun? Aber natürlich hat es etwas mit Liebe zu tun. Habsucht, das ist Ich-Sucht mit dem Besitz. Ich will mit dem, was mir zur Verfügung steht, mir das Beste tun. Meine Zeit ist für mich da. Mein Grundstück ist für mich da. Meine Finanzen sind für mich da. Meine Familie, das ist alles für mich da. Und das ist Habsucht. Ich liebe dieses Wort, die Sucht nach Haben. Ja, ich muss haben, ich muss behalten, ich muss festhalten. Und Paulus sagt, nein, nein, nein. Stellt euch einen habsüchtigen Gott vor. Es wäre schrecklich. Aber er ist nicht habsüchtig. Er gibt und er gibt und er gibt. Und er sagt, seid seine Nachahmer. Schaut, wie er gibt, wie er euch gegeben hat. Und dann öffnet eure Schleusen und hilft. Gebt, so viel ihr könnt. Gebt eure Zeit. gebt euer Geld für Menschen, die es brauchen. Das ist kein Spendenaufruf, ich will das immer wieder sagen, weil das wird uns Christen oft vorgeworfen. Es hat nichts hier mit dieser Einrichtung als Gemeinde oder Kirche zu tun, sondern es hat was mit Menschen zu tun. Es muss auch nicht alles über die Gemeinde laufen. Es ist oft viel besser, das im Privaten, im Geheimen, einfach den Leuten, wo man weiß, die sind in Not, zu geben und zu unterstützen. Aber Paulus sagt, eine logische Konsequenz aus diesem Wandel mit Gott und dem Wandel der Liebe ist, wie das Herz es vielleicht einmal habsüchtig oder gierig, könnten wir hier auch sagen, war, weich wird, löchrig wird. Und wo früher nichts rauskam, da fließt plötzlich das dorthin, wo Menschen in Not sind. Paulus sagt, diese Dinge sollten nicht einmal unter euch genannt werden. Und dann in Vers 4 berührt er einen Punkt, den wir alle kennen und den die Bibel schonungslos, offen anspricht, wo vielleicht am meisten gegen die Liebe getan und gesündigt wurde. Auch Jakobus nennt diesen Bereich den gefährlichsten Bereich. Das ist wie das Ruder am Heck eines Schiffes, das das Schiff überall hin lenkt, die Zunge. Und Paulus, ihm scheint dieser Punkt sehr wichtig zu sein, weil er nennt hier drei, er sagt nicht nur und redet Gutes, sondern er benennt drei Bereiche in Vers 4, auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz. Menge übersetzt, Narrengeschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Das Paulus ist ein sehr wichtiger Punkt hier. Er sagt, durch unsere Worte, durch das, was wir sprechen, da kommt vielleicht am meisten Lieblosigkeit zustande und die tiefsten Verletzungen überhaupt. Ichsucht in Worten. Die Idee, die er sagt, ist nicht, ihr seid jetzt gerettet, jetzt müsst ihr, sondern ihr seid gerettet, flieht zu eurem Gott, sucht ihn. In gewisser Weise, wenn wir hier beim Thema Liebe sind, fühlt ihn, fühlt seine Nähe, fühlt sein Erbarmen. Und dann werdet Nachahmer, lernt, wie ein Kleinkind zu laufen und zu sprechen und zu leben lernt. Lernt von diesem christlichen Kleinkind, das überall böses Zeug hinterher schwätzen muss, alles im möglichst negativen Licht sehen muss, das es liebt, sich auszutauschen über die dritte Person, die gerade zufällig nicht im Raum ist, wo Lästern, wo Verletzungen da sind. Er sagt, nein, lernt wie ein Kleinkind, Danksagung und gute Dinge zu sprechen, lernt dort hinauszuwachsen. Und diese Dinge sollen nicht einmal unter euch erwähnt werden. Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt. In diesem Kontext geht es um Vergebung, aber ich glaube, dieses Prinzip der Nachahmung, es steckt da drin. Und die Gleichnisse von Jesus sind hart, aber sie sind wahr. Und ihr kennt dieses Gleichnis von dem Knecht, der dem König etwas schuldet. Und der König lässt ihn ins Gefängnis schmeißen und irgendwann mal wird diese Schuld beglichen und er wird freigelassen. Und auf dem Weg nach Hause trifft dieser Knecht einen anderen Freund, der ihm viel, 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 viel weniger schuldet. Nur ein Bruchteil dieses Geldes, was ihm erlassen wurde von dieser großen Last. Und er ist hart mit ihm und unbarmherzig und er zerrt ihn vor Gericht und lässt ihn ins Gefängnis schmeißen, bis er nicht den letzten Penny bezahlt hat. Und es ist ja so klar, was Jesus sagen will. Und übrigens, er sagt dort am Ende, wenn ihr nicht vergebt, wird auch euch nicht vergeben werden. Und die Botschaft ist so klar und der nächste Vers, den wir uns anschauen, ist genau im gleichen Licht. Jemand, der so lebt, hart, kalt, schroff, ohne Vergebung, bitter, der kann gar nicht begriffen haben, was Gott wirklich für ihn getan hat und wie sehr er ihn wirklich liebt. Das ist die Botschaft von Vers 5. Manchmal denke ich mir, oh, Paulus, es ist so schön, über Liebe nachzudenken. Muss dann auch so ein Vers kommen, der das wieder so eine Last auflegt? Aber das ist Gottes Wort. Er weiß genau, was er tut und er weiß genau, was wir brauchen. Vers 5, denn dieses wisst und erkennt ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Dieser Vers ist ganz logisch mit dem Denn an den vorangehenden Abschnitt geknüpft und auch inhaltlich, also diese gleichen drei Bereiche, Unreinheit, Hurerei und Habsucht werden wieder aufgegriffen. Und dann wird etwas gesagt und es lässt uns kurz stocken und innehalten, vielleicht sogar Angst haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man diesen Vers liest. Denn dieses Wissen und Erkennen, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Es gibt drei große Auslegungsversuche, wie man das auslegen wollte. Ich dachte, ich stelle euch alle drei vor und sage euch dann, was ich glaube. Das ist dann ja meistens der dritte Punkt, wenn man schon den dritten dann nennt, dann heißt der dritte meistens, nach dem man selber sieht und den wir auch als Gemeinde so vertreten. Zum ersten Mal wurde hier von Theologen, zum Beispiel Zane Hodges, das war ein sehr guter Bibellehrer aus Amerika, letztes Jahrhundert am Dallas Theological Seminary hat er unterrichtet, aber er hat ein neues Licht geworfen aufs Evangelium. Man nennt es die Free Grace, die kostenlose Gnade-Theologie. Und sie vertreten, und bis heute schwingt es nach in manchen Kreisen, dass nur der Glaube rettet und nur die Gnade rettet. Ausschließlich das, und da darf nichts angehängt werden. Nachfolge, diese Dinge dürfen nicht rangehängt werden. Es ist alles kostenlos und niemals kann es sein, dass jemand, der glaubt und der diese Gnade, diese Errettung aus Gnade angenommen hat, das muss völlig getrennt werden vom heiligen Leben. Und damit haben sie natürlich ein riesiges Problem mit diesem Vers, weil wenn das heilige Leben oder die Werke, wie Jakobus es nennt, Glaube und Werke, völlig getrennt werden müssen, dann ist es halt ein komischer Vers, den Paulus hier nennt. Und sie sind dann ein bisschen, ja, das ist dann meistens ja so, müsst ihr immer bei den Erklärungen genau aufpassen, wenn man dann anfängt, genau die Worte zu erklären und am Ende kommt irgendwie genau das Gegenteil dann davon raus, was da eigentlich steht. Sie sagen hier, Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes, damit ist das Preisgericht gemeint. Das heißt, wie viel Lohn bekomme ich im Himmel für mein Leben und wenn ich halt nicht gut gelebt habe, also ein Habsüchtiger und Unreiner und ein Götzendiener war, dann bekomme ich keinen Lohn. Ich bekomme ewiges Leben, aber keinen Lohn. Ich will nicht das ganze Thema aufreißen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Vor allem ein ohne Lohn leben in Ewigkeit. Also es ist ein Konzept, das die Bibel so sonst an keiner Stelle lehrt. Und ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Und vor allem ergibt es auch im Kontext des ganzen Briefes keinen Sinn. Zumal, schaut mal Vers 6, niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen, also die gerade genannt wurden, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Gott würde nie seine Kinder Söhne des Ungehorsams nennen, die er mit seinem Zorn übergießt. Das ist Sprache von Verlorenheit. Es gibt den zweiten Versuch. Wir haben vorher das Lied von Charles Wesley gesungen. Jesus, Heiland meiner Seele. Er und sein Bruder haben ja sehr, sehr viel bewegt in Großbritannien vor 300 Jahren. Und während Charles Lieder geschrieben hat, hat John, sein Bruder, vor allem gelehrt und gepredigt. Und sie haben diesen Vers so gedeutet oder verstehen ihn so, dass es eine Warnung ist an Christen, dass sie durch Anhalten des Sündigen ihre Errettung wieder verlieren werden. Also jemand, der die Liebe Gottes kennengelernt hat und der das gefühlt hat und dem nachgeeifert hat, aber irgendwann vielleicht kalt wurde und es hat einschleichen lassen, dass wieder solche Dinge wie Hurerei, Unreinheit, Habsucht ins Leben gekommen sind, dass sie jetzt keinen Anteil mehr haben und deswegen nicht mehr gerettet sind. Wir vertreten diese Lehre nicht. Ich will auch hier nicht das ganze Thema aufreißen, aber ich glaube, diese Sicht auf die Errettung, die legt eine große Kette um den Gläubigen, weil die Frage ist, wann ist es denn soweit? Bei wie viel Habsucht? Und übrigens beim Thema Ehebruch oder sowas sind die Gemeinden, die das vertreten, die schreien dann ganz laut. Aber das sind die, wo auf dem Parkplatz die AMGs dann draußen stehen. Kein Witz. Das ist schon seltsam. Auf der einen Seite, und dann aber bei den anderen Dingen, drei Häuser zu besitzen und einen ganzen Fuhrpark in der Garage, das ist Völlig in Ordnung, aber Habsucht und Unreinheit wird hier gleich genannt. Paulus geht es ja auch nicht um spezielle Sünden. Er will einfach, ich denke, Dinge aus dem Leben der Epheser herausgreifen, die ihm vielleicht auch genannt wurden, dass sie dann ein Problem sind. Ich weiß es nicht genau. Also bei wie viel und wann bin ich sicher in Jesus und wann nicht? Also mit dieser Sicht, und ich will es betonen, dass viele Wiedergeborene auch, und wir sind Geschwister, und auch wenn hier Leute sind, die diese Sicht vertreten, das ist in Ordnung. Also wir kämpfen da nicht gegeneinander und der ist falsch und der ist gut und dann teilen wir uns in Gemeinden auf. Aber es ist eine große Last. Und wie viel ist dann zu viel? Und es ist tatsächlich so, dass es in vielen dann eine Angst hervorruft. Dann sündige ich und dann falle ich. Und ab wann ist es dann weg? Ich glaube, dass es anders erklärt werden kann und dass es auch das Naheliegendste ist, was Paulus hier sagt. Und es ist der dritte Versuch zu begreifen, was Paulus hier sagen wird in Vers 5. Dass dieser Vers einen Menschen beschreibt, der einen Lebensstil hat, das geprägt von eben Sünde. Sei es hier im sexuellen Bereich, sei es im materiellen Bereich, wo auch immer. Es ist ein Mensch, der nicht einfach nur einmal in eine Sünde fällt, sondern ein, so heißt es ja hier, Hurer, Unreiner, Habsüchtiger. Also Menschen, deren ganzes Wesen durchtränkt ist von diesen bösen Dingen oder Lüsten. Und das trägt sich in jeden Lebensbereich hinein, dass er hier von Menschen spricht, die niemals wiedergeboren waren. Und deshalb, Vers 6, kommt der Zorn Gottes über sie als Söhne des Ungehorsams. Und damit sind diese Verse immer ein Aufruf zur Buße, weil diese Bereiche werden im Leben von Christen auftreten. Vermutlich im Leben von jedem Christen. Und der Ankläger wird da sein und eigentlich ja zu Recht anklagen, dass wir gefallen sind, dass wir gesündigt haben, dass wir raffgierig waren, dass uns die Nöte der anderen egal waren, dass wir im sexuellen Bereich zügellos gelebt haben. In all diesen Dingen, und dann ist der Ankläger da, aber die Frage ist, was macht diese Schuld mit mir? Macht sie mich hart? Lass ich es von mir abblocken oder führt es mich zur Buße, zur Umkehr? Zu Gott zu rennen und um Vergebung zu bitten. Zu sagen, Herr, ich bin gefallen, es tut mir so leid. Vergib mir. Bitte. Und Menschen, die dann bereit sind, es auch in den Beziehungen dann in Ordnung zu bringen, weil diese Gnade, es ist keine billige Gnade, mit der uns vergeben wurde. Selbst solche Dinge, es ist eine teure Gnade, es ist Jesu Blut. Und jemand, der dann die Vergebung erfährt, wieder in das Licht der Liebe Gottes kommt, der wird dann bei seinem Nächsten um Vergebung bitten und versuchen, es wieder in Ordnung zu bringen. Sei es in den Familien, in den Ehen, auf der Arbeit oder wo auch immer. Und so, ihr Lieben, also wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Was Vers 5 hinterlässt, ist, Gott ist Sünde niemals egal. Und deswegen ist dem Gläubigen Sünde niemals egal. Das ist der wahrscheinlich allergefährlichste Zustand, wenn Gleichgültigkeit zu Sünde in meinem Leben da ist. Das ist ein Zustand, da müssen alle Alarmglocken klingeln. Weil meine Reaktion darauf wird zeigen, ob ich gerettet bin oder nicht. Wenn es mich kalt lässt, wenn ich es unter den Teppich kehre, mein Leben lang. Und ich singe nett Lieder im Gottesdienst, aber lebe wie ein Vers 6 Sohn des Ungehorsams. Und das ist keine Buße und keine Frucht. Dann wandelt man nicht in Liebe und ist nicht beim Herrn. Und so, ihr Lieben, darf uns dieser Vers am Ende, es ist ein Aufruf, diesen Aufruf zum Wandel in Liebe, nicht zögerlich, nicht langsam, nicht, ich denke mal drüber nach, sondern mit einem vollen Eifer anzugehen und zu begreifen, das hat der Herr für mich getan. Liebe über Liebe, damit hat er mich übergossen. Ich darf jetzt in seiner Nähe sein, ich darf Nachahmer werden und wie ein Kind Schritt für Schritt lernen, in meinen Beziehungen seine Liebe zu leben. Dass ich von Habsucht zu Freigebigkeit komme, von Hurerei zu Reinheit, von dummem Geschwätz zu Ermutigung. Und darf dann erleben, dass Gott mein Leben gebraucht, um seine Liebe in das Leben von anderen weiterzugeben. Und auch der Vers 5 ist nicht da, um jetzt Diskussionen über Heilsgewissheit anzufachen. Es wäre schade, wenn wir jetzt heute am Mittagstisch nicht über die Liebe reden, sondern und wie hast du Vers 5 verstanden? Das dürfen wir auch machen, aber das hilft uns ja auch nicht weiter, wie wir dann Vers 5 am Ende verstehen. Wenn es uns kalt lässt und lieblos, dann reden wir lieber gar nicht drüber. Weil dafür haben wir die Bibel nicht als technische Gesprächsgrundlage, sondern ich hoffe, dass wir heute am Mittagstisch darüber sprechen, wie sehr Gott uns liebt und wie wir es schaffen, diese Liebe mit noch mehr Kanälen anzuzapfen und hineinzusaugen und zu leben, damit sein Name groß gemacht wird und noch viele Menschen aus unserem Wandel in der Liebe diesen Herrn, der sie liebt, finden und zu ihm umkehren. Amen.